Amen. So, guten Morgen. Manchmal fragen wir uns, wie geht's dir, gell? Und was sagt ihr dann? Und meistens ist es verlogen, gell? Also ich habe ja nie gelernt, solche Vorträge zu halten, gell? Irgendwann mal vor 30 Jahren habe ich mal angefangen, so Selbstverteidigung zu geben. Irgendwann hat mal jemand gesagt, könntest du mal einen Elternabend halten? Und seitdem werde ich danach gefragt, Vorträge zu halten. Also ich habe mich noch nie irgendwo angeboten, sondern die Leute fragen mich. Und solange sie fragen, gehe ich halt hin. Und dass ich heute hier spreche, bedeutet nicht, dass mein Leben in Ordnung ist. Es bedeutet, der Egon hat mich eingeladen und ich habe die Einladung angenommen. Mehr nicht. In Baden-Württemberg ist es so, wenn du da einen Mann fragst, wie geht's dir, dann sagt er zu 90%, das passt schon. Und dann weißt du aber zu 100%, es geht ihm beschissen. Ich war gestern Abend auf einem Geburtstag, da haben mich zwei Leute gefragt, wie geht's dir? Und dann habe ich gefragt, willst du das wirklich wissen? Ist es jetzt eine Floskel oder willst du es wirklich wissen? Seht ihr, und die Bibel, ich habe gelernt, in dunklen Zeiten meines Lebens die Psalmen zu lesen. Und ich habe festgestellt, den Burschen ging es auch nicht gut. Wenn wir immer so tun, als wäre die Welt in Ordnung, was macht das mit unseren Mitmenschen? Wenn wir eine Maske aufsetzen, und davon meine ich jetzt nicht die Maske, dann werden die anderen die Maske auch aufsetzen. Und gerade wir Männer, wenn wir unsere Tränen verstecken, und dann werden sie unsere Kinder, unsere Mitmenschen auch verstecken. Deshalb sage ich immer in jedem Vortrag, egal wo ich bin, besonders zu den Männern, versteck deine Tränen nicht. Versteck deine Tränen nicht, damit deine Kinder und Enkelkinder ihre Tränen auch nicht verstecken. Eure Erfolge, seid mal bitte nicht böse, eure Erfolge, es interessiert draußen in der Welt auch niemand. Eure Niederlagen sind viel kostbarer. Soweit ich weiß, schreibt Paulus einmal, ich bin am Leben verzweifelt. Und selbst der Herr im Garten Gethsemane, so steht in der Bibel drin, Johannes Evangelium, meine Seele ist zerbrochen. Und da geht es uns immer allen gut. Ich glaube das nicht. Ich war vor ein paar Jahren mal an einem Männertag, Männerdings da halt. Ja, und dann war der Pastor auf der Bühne, vor ihm 100 Männer. Und der Pastor hüpft wie das Rumpelstilzchen von A nach B und schreit, Jesus, Jesus, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann gelingt dein Leben und alles geht steil bergauf. Dann drehe ich mich zu meinen Freunden, sag, ich kann wieder gehen. Die werden mich herauswerfen mit meiner Botschaft. Denn das, was ich in der Bibel gelesen habe, da steht eben nicht, dass es steil bergauf geht. 11 von 12 Aposteln wurden ermordet. Manche haben alles verloren. Freunde, Menschen haben sich abgewandt. Und solche Dinge habe ich auch erlebt. Was ich gelesen habe, ist etwas anderes, dass er mir versprochen hat, dass er treu ist, dass er da ist, egal was ist. Er hat die dunklen Täler nicht ausgelassen, er hat davon gesprochen, dass er bei uns ist. Und ob ich schon wanderte im finstersten Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Also werden wir heute auch über die dunklen Täler sprechen, über es passt eben doch nicht alles. Diese Woche habe ich einen Freund da gehabt, der ein Aussteiger aus der gefährlichsten Gang Deutschlands ist, ich will keinen Namen sagen. Und ich weiß, dass er ohne Vater aufgewachsen ist. Ich weiß aber auch, dass er einen geistigen Vater hatte. Und darum geht es heute auch um geistige Väter. Und ich habe sehr oft jetzt in den letzten Jahren Sätze gehört, wie dieser und dieser Mann war wie ein Vater für mich. Vielleicht werden wir heute, wir Männer, für manche wie ein Vater werden. Vielleicht erkennen wir viel mehr, wie wichtig es ist, die Liebe auszusprechen und unser Herz zu zeigen. Vielleicht gibt es Menschen in unserem Umfeld, die genau solche Männer, aber auch solche geistigen Mütter brauchen. Gibt es Stress hier, oder? Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich kann über alles sprechen. Es gibt nichts, worüber ich nicht sprechen kann. Gar nichts. Alles. Übrigens, mein Papa ist ja vor 12 Jahren gestorben und er hat mir 4 Wochen vor seinem Tod gesagt, du darfst unsere Geschichte erzählen. So wie sie halt war. Und heute habe ich etwas entdeckt da hinten. Ich habe in der ersten Klasse habe ich in einer Band gespielt. Triangel. Ich hatte 1976, 1977 doch tatsächlich ein Weihnachtskonzert. Das muss jetzt genau, also wenn es 1976 war, 46 Jahre her sein. Da haben sie ein Lied gespielt, Tanja, der Lehrer hieß der Herr Auer, der war aus Südtirol. Und da gab es dieses Lied, es wird schon gleich dunkel, ja, da kannte ich mich aus mit Dunkelheit. Ja. Und auf Südtirolerisch haben die es gesungen, es wird schon gleich dumper. Ja. Da hat mein Lehrer zu mir gesagt, er hat mit der Zither gespielt, vor uns saßen 200 Leute, zum Glück war mein Vater nicht da. An diesem Abend hatte ich keine Vatersehnsucht. Der Trinker, der Schläger, der Mann, der im Gefängnis war. Aber meine Mutter war da. Und ich stand auf der Bühne, aber eher so fast schon hinterm Vorhang. Ja. Und ich war mir ein bisschen unsicher, ja, weil das Gerät ist ja voll schwierig. Und der Herr Auer hat gesagt, immer wenn ich so mache, dann machst du so. Ja. Dann hat er angefangen, es wird schon, klein hat er so gemacht. Und ich weiß noch, dass ich einmal gemacht habe, jetzt schon. Also die Karriere war dann ganz schnell beendet. Ja. Haben mir später vielleicht noch gedacht, ob ich eine CD rausbringe. Also richtig Triangeln, leicht gemacht, keine Ahnung. Das ist die erste Triangel seit 1976, die ich in den Händen habe. Gell. Wahnsinn. Ich meine, das fällt auf, wenn die fehlt da hinten. Nein, ich nehme es nicht mit. Ja. Vatersehnsucht bedeutet ja nicht nur unsere eigenen Väter, die uns gefehlt haben, sondern aber auch, dass wir, wenn wir Väter sind, dass wir unseren Kindern fehlen. Ich bin ja öfters mit Sterbenden zusammen. Wisst ihr, was faszinierend ist? Bei Sterbenden geht es gar nicht so sehr um Qualifikation, um Beruf und den ganzen Zeugs da. Da geht es um die Dinge, die man nie gemacht hat. Um die Zeit, die man nie hatte. Oder Jürgens, den ich sehr schätze, der hat ein paar schöne Lieder gesungen. Der hat ja mal erzählt, dass der schönste Augenblick seines Lebens der war, dass sein Vater ihn einmal gelobt hat. Und Udo Jürgens hat ja von sich selber gesagt, dass er ein ewig Suchender ist. Und Udo Jürgens, der kam immer nach jedem Konzert noch einmal raus mit dem weißen Morgenmantel. Und sein Bruder, der Maler, den er besungen hat, mein Bruder, der Maler, der hat gesagt, es gab nur einen einzigen Grund, warum er jedes Mal rauskam mit dem Morgenmantel. Er brauchte noch den Applaus der Menschen. Und Udo Jürgens hat mal ein Lied geschrieben. Ich wollte doch nur mit dir einen Drachen bauen. Wisst ihr, was eure Söhne wollen? Eure Enkelkinder? Ich sag's euch ganz ehrlich, sie brauchen die Computerspiele nicht. Tief in ihrem Herzen verabscheuen sie den Kram. Aber sie sind wie Tabletten, wie Drogen, das ihnen hinweghilft über das, was sie in ihrem Leben nie hatten. Hab Zeit für deine Kinder. Nimm dir die Zeit. Du musst dir die Zeit gar nicht nehmen, weil im Kolosserbrief steht drin, nutze die Zeit, die dir geschenkt ist. Die hast du schon bekommen, ist sie schon geschenkt. Das finde ich so faszinierend. Ja. Die Welt sagt zwar, Mädchen und Jungs sind halt alle gleich. Ehrlich, ich mache da jetzt keinen Fass auf, ihr Lieben, nein. Ich kann nur von dem berichten, was ich wirklich erlebe, seit Jahren. Und ich frage Jungs und Mädchen, was würdest du am liebsten mit deinem Papa, mit deiner Mama machen? Die Antworten sind verschieden, auch wenn es der Welt nicht passt. Mir hat mal einer gesagt, diese Antworten sind stereotypisch. So, was ist das? Ich kenne mich doch mit Fremdwörtern gar nicht aus. Es gibt so viele Fremdwörter heute. Ich blicke da gar nicht mehr durch. Wir haben auch verlernt, normal miteinander zu reden. Nach meinem Vortrag hat mich mal einer gefragt, wie ich das Setting finde. Ja, sage, wo ist es denn? Ja, sagt er, wissen Sie nicht, was ein Setting ist? Sag, ich komme vom Bobfinger. Da habe ich noch keins gesehen. Ja, hat er gesagt, Setting ist der Ablauf der Veranstaltung. Da sagt der andere, das stimmt aber auch nicht. Das ist das Ganze drumherum. Ja, sage, ihr wisst es ja nicht mal selber. Ja, woher soll ich jetzt wissen, was ein Setting ist? Ja. Oder bei uns haben sie, du hast es mir geschickt, Tanja, gell? Sie suchen jetzt keine Reinigungskraft mehr, da gibt es jetzt ein neues Wort. Früher war es noch eine Putzfrau, das darf man auch nicht mehr sagen, dass eine Frau, die putzt. Ja. Mütter darf man auch nicht mehr sagen, das sind jetzt gebärfähige Menschen. Zumeist Mütter, ja. Zumeist Frauen. Wisst ihr, wie eine Reinigungskraft heute gesucht wird? Als Cleaning Agent. Sensationell. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen von Fremdwörtern, das ist unfassbar. Stereotypisch, ich weiß es immer noch nicht, ihr könnt das selber mal nachgucken, keine Ahnung. Aber wisst ihr, was mir Mädchen zur Antwort geben, wenn ich sie frage, was wirst du schon am liebsten mit einer Mama machen? Ich kann es euch nicht, ich kann doch nicht mich selber verleugnen und den Leuten der Welt etwas anderes erzählen, nur weil es halt nicht mehr in ihren Kram passt. 11, 12, 13, 14, 15-jährige Mädchen wollen mit der Mama zu 90% zum Shoppen gehen. Wisst ihr, was ihr zweiter tiefster Wunsch ist? Kochen und Kuchen backen, Plätzchen backen. Und das dritte, das deckt sich mit der Sehnsucht, was die Mädels gern mit dem Baba machen. Ausflüge, Schwimmen, Fahrradfahren. Manche Mädchen wollen gern zum Reiten gehen, in den Freizeitpark gehen. Ich habe noch kein einziges Mädchen gehört, das mir gesagt hat, am Computer rumsitzen. Noch nie. Wisst ihr, was die Jungs mit ihrem Papa machen wollen? Da kommt nicht Landwirtschaftssimulation. Oder Fortnite. Und FIFA. So einen ganzen Blödsinn da. Wisst ihr, was sie wollen? Baumhäuser bauen. Zum Zelten gehen. An Drachen steigen lassen. Klettern, die einfachsten Dinge. Und wisst ihr, wie ihr etwas über das Herz eurer Kinder und Enkelkinder erfahrt? Wenn du diese Dinge tust und von deinem Herzen berichtest, aber nicht eure Erfolge, damit treibst du die Leute weg. Erzähl von deinem Schmerz. Erzähl davon, ich frage einfach mal so frei raus, wer von euch hat schon mal in seinem Leben geklaut? So, alle die nicht gestrickt haben, ein Bild herunterladen im Internet ist auch klauen. Die Steuererklärung nicht korrekt ausfüllen ist auch klauen. Ein Lied herunterladen ist auch klauen, wenn es nicht erlaubt ist. Jetzt frage ich nochmal all diese Dinge dazu. Wer von euch hat in seinem Leben schon mal geklaut? Jezetli. Ah, doch einige Verbrecher hier. Ja. Erzählt es euren Kindern. Erzähl von deinen Dingen, die du in deiner Kindheit falsch gemacht hast. Weißt du, zu wem sie kommen, wenn sie klauen? Wenn sie ein schlechtes Gewissen haben, sie kommen zu dir. Wer von euch hatte in der Jugendzeit mal so richtig Liebeskummer? Ihr seid doch noch mitten in der Jugendzeit drin. Erzählt es euren Kindern. Erzählt es ihnen. Wisst ihr, zu wem sie kommen, wenn sie Liebeskummer haben? Sie kommen zu dir. Und ich möchte euch eine Geschichte, immer Lebensgeschichten, ich bin kein Theoretiker, ich kenne mich mit ganzen Theorien nicht aus, nur Geschichten. Ich habe vor 8, 9 Jahren eine bewegende Geschichte erlebt, da geht es um Scheidung. Vielleicht gibt es auch hier im Raum Menschen, die geschieden sind. Und trotzdem bleiben wir Vater und Mutter. Immer. Und weißt du kannst dich von deiner Ehefrau und deinem Ehemann trennen, aber deine Kinder können sich niemals von dir trennen, das geht nicht. Und vor 8 Jahren, circa 7, 8 Jahre, bin ich mit einem Freund von mir, katholischer Pfarrer, irgendwo in Deutschland habe ich ein Projekt gehabt, Kinder stark machen hieß das. Da habe ich dann mit den Kindern, mit den Jugendlichen so herumgetobt. Ja. Dann war das Projekt zu Ende. Ich weiß noch, das war ein Gemeindehaus und wir saßen so unterhalb vom Kreuz und da war eine Frau, die war so Mitte 40. Die hat mir gesagt, Micha, ich bräuchte einen Rat von dir, meine Söhne, 14 und 18, die sind so unsicher. Ich sage, wo sind sie denn? Anna hat sie mir gezeigt, da vorne, das sind die Söhne. Und ich habe sie dann einfach mal so direkt gefragt, ja, was ist denn der Vater für ein Typ? Dann holt die Frau tief Luft und verzeiht mir jetzt die Sprache, aber ich zitiere nur die Frau. Die Frau hat gesagt, der Vater. Der Vater ist ein Riesenarschloch. Sag ich, ehrlich? Ja klar, er war nicht gewalttätig, aber seine Rechthaberei, was der uns angetan hat, schon wenn ich ihn sehe, ja, wird es mir schlecht und lauter solche Dinge. Dann habe ich so überlegt und habe zu der Frau gesagt, ich bin ja kein Seelsorger und kein Psychologe, ja. Dann habe ich gesagt, gute Frau, ich bin ja kein Fachmann, ich bin ja nur der Michael, der Jesus lieb hat, aber sehr viel vom Riesenarschloch steckt ja in deinen Söhnen drin. Charakterliche Eigenschaften, ob sie dir passen oder nicht. Körperliche Merkmale. Dann habe ich gesagt, wenn man es ganz genau nimmt, dann hast du zwei kleine Arschlöcher zu Hause. Da fängt die Frau bitter an zu weinen, habe ich gesagt, oh, das tut mir leid. Da sagt sie, nein, Micha, ich danke dir. Ich renne seit 9 Jahren von einem Psychologen zum anderen. So direkt war noch keiner. Wenn ich meine Söhne anschaue, sehe ich meinen Ex-Mann. Wenn die Recht haben wollen, sehe ich ihn. Selbst wenn sie lachen, sehe ich ihn. Und wenn ich ganz ehrlich bin, deshalb konnte ich meine Söhne nie richtig annehmen. Dann schaut sie mich mit verweinten Augen an und sagt, was ist zu tun? Sage ich, das, was du bisher getan hast, hat dir keinen Frieden gebracht. Dann musst du etwas Neues machen. Sag ich, geht Gefahr von ihm aus? Nein, nein. Es ist nur seine Rechthaberei. Er lässt sich nichts sagen. Er unterstützt mich nicht. Sag ich, gut, dann geh so schnell wie möglich zu ihm hin und bitte um Verzeihung für deine Sachen. Und selbst wenn der andere 1 Million Mal schuldig geworden ist an dir und du einmal am anderen, geh du hin. Denn ich vergebe dir bedeutet übersetzt, du bist schuld an allem. Damit treibst du die Leute weg. Hast du das gewusst? Ein sehr gefährliches Unterfangen. Ich vergebe dir. Ich bitte dich um Vergebung. Und dann habe ich gesagt, dann triffst du eine Entscheidung, weil Liebe ist ja immer eine Entscheidung. Liebe ist nicht immer ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Dann triffst du die Entscheidung, ihn als den Vater deiner Kinder zu ehren. Sie schaut mich an und sagt, das soll ich tun? Sage ich, das ist mein Rat. Wir nahmen uns in den Arm, wir haben gebetet. Dann fuhr ich nach Hause mit meinem Freund Wolfgang, dem Pfarrer. Ich habe seit 12 Jahren den Ton von meinem Telefon aus, seit meine Familie einen schweren Autounfall hatte, 2010, als ich den schlimmsten Anruf meines Lebens bekam. Als ich am Telefon erfuhr, dass meine Frau und meine Tochter vielleicht noch leben, man wusste es nicht, dass jemand anders gestorben ist. 3 Monate davor habe ich bei einem Telefonat erfahren, dass mein Papa gestorben ist. Und wieder ein paar Monate davor habe ich erfahren, dass ein Freund von mir gestorben ist. Also habe ich Ende 2010 beschlossen, das Telefon bleibt aus bis heute. Das ist meine Baustelle. Wenn ich zu Hause bin und das Martinshorn höre, dann habe ich Ängste in mir drin. Ich bin Christ, ich weiß, ich kenne die ganzen Bibelverse, dass ich keine Angst haben brauche. Ich kenne sie alle. Die Leute, die Angst haben, die kennen sie auch alle, aber sie geben ihre Ängste nicht mehr zu, weil manchmal wir sie bombardieren mit Bibelversen. Und manchmal musst du einfach nur einen Menschen in den Arm nehmen. Das ist alles. Oder einfach nur da sein. Ich fuhr nach Hause und habe gesehen, dass mein Telefon blinkt und sage zu meinem Freund, dem Pfarrer, ich glaube, ich habe eine Nachricht gekriegt, lies sie mal vor. Diese E-Mail war von dieser Familie. Diese Frau ging zur Gänsehaut mitten in der Nacht zum Riesenarschloch. Mit ihren 2 Söhnen und mit ihrem jetzigen Ehemann. Was für ein Fundskerl. Sie stand nachts um 23 Uhr vor der Haustür ihres Ex-Mannes und klingelt. Der macht die Tür auf und sieht die 4 Personen und versteht die Welt nicht mehr. Ist was passiert? Stress? Sie sagt, nein. Ich bin gekommen, um dich um Verzeihung zu bitten. Und von nun an ehre ich dich als den Vater meiner Kinder. Wisst ihr, was am Ende der E-Mail stand? Nach 9 Jahren Therapie. Jetzt bin ich frei. Ehrst du die Mütter deiner Kinder? Ehrst du den Vater deiner Kinder? Triff eine Entscheidung. Denn die Hälfte aus deinen Kindern besteht aus der anderen Person. Das Problem ist, wenn du Vater und Mutter deiner Kinder nicht ehrst, dann ehrst du auch diesen Anteil nicht. Unsere Kindlein sind zerrissen. Ich war vorgestern in einer Schule in der Nähe von Dresden, auf dem Land. Da hat der Rektor und die Sozialarbeiterin, die haben zu mir gesagt, ein Großteil der Ehen geschieden, die Kämpfe werden aus dem Rücken der Kinder ausgetragen. 2-3 Jahre Pandemie haben unfassbare Spuren bei den Kindern hinterlassen. Versagensängste, Panikattacken, Identitätsprobleme, kaum noch zu bewältigen. Ehren Sie Väter und Mütter Ihre Kinder. Ehren Sie bitte auch Ihre Eltern. Weil wenn wir sie nicht ehren, dann ehren wir den Teil, der von ihnen ist, auch in uns nicht. Ich habe das lernen müssen. Ich erzähle ganz kurz meine Vatergeschichte, weil die habe ich, glaube ich, letztes Jahr erzählt und dann möchte ich heute auf die geistigen Väter kommen. Ich bin 1970 geboren, Vater Alkoholiker, wollte nicht arbeiten gehen. Bei uns hat man immer gesagt, er ging immer in die Wirtschaft. Versteht ihr Wirtschaft? Ja, da haben mich die Leute immer gefragt, was ist dein Vater vom Beruf? Sage ich Wirtschaftsprüfer. Das kommt gut bei den Leuten. Ja. Im Kindergarten durfte ich nicht, ja, weil da damals ein paar Mark gekostet. Mein allererster Berufswunsch war, ich wollte immer zur Müllabfuhr gehen. Früher war es immer so, da habe ich immer beobachtet, wie die Müllabfuhr kam. Und für mich waren die Jungs von der Müllabfuhr, das waren Helden für mich, wie die auf diesem Trittbrett standen und runterhüpften und raufhüpften. Gell, und früher haben dich die Großen immer gefragt, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ich will zur Müllabfuhr. Und eines Tages fragt mich meine Mama, sag mal, warum hast du das in den Kopf reingesetzt, zur Müllabfuhr? Da habe ich gesagt, Mama, bei der Müllabfuhr, da muss ich nur mittwochs arbeiten. Weil die kamen immer mittwochs bei uns. Meine Mama hat gesagt, nein, bei der Müllabfuhr muss man jeden Tag arbeiten. Ja, jeden Tag? Dann habe ich keine Lust mehr drauf, ja. Gedacht, da muss ich noch mittwochs arbeiten. Als ich in die Schule gekommen bin, ich habe meistens 4-5 Leute gegen mich gehabt, weil die haben mir jeden Tag das erzählt, was ich eh schon wusste. Ich wusste ja, dass ich in einer Höhle bin und dass mein Vater Alkoholiker war und dass wir arm waren, dass wir Asoziale waren. Habt ihr schon mal den Begriff Assi gehört? Ich bin einer. Da stehe ich dazu. Mein Vater nahm mich mit zum Betteln auf sämtliche Bauernhöfe, hat er mich mitgeschleift und hat gesagt, meine Familie, mein Kind, da wir verhungern, wir haben nichts mehr. Und von einer Pfarrerei zur anderen sind wir gelaufen. Und früher musste ich mit den Erwachsenen immer zum Wandern gehen, 10, 15 Kilometer jeden Sonntag. Als ich größer war, wollte ich nicht mehr mit. Wisst ihr, was mein Lock, kennt ihr noch Bluna, das Getränk? Ja. Zu mir hat man früher gesagt, wenn mitgehst, kriegst du Bluna. Stell mir gerade eben vor, wenn ich einem 13-, 14-jährigen Mädchen, Jungen sage, wenn du mit deinen Eltern 15 Kilometer läufst, kriegst du einen Bluna. Also vielleicht ein iPhone, ja? Von Bluna gehe ich keinen Millimeter mit, ja? Ich bin als Kind von meinem Vater getreten, geschlagen, bespuckt worden, gedemütigt auf vielerlei Art und Weise. Und ich hatte immer eine Vatersehnsucht. Ich habe die Väter anderer Kinder bewundert. Heute nach so einem Vortrag kommen viele Männer oder auch manchmal Frauen zu mir und sagen, ich will nicht so werden wie mein Vater. Sage ich, du, ich habe nur Hauptschulabschluss. Aber allein mit der Aussage weiß ich, du bist ein getriebener Mensch. Da muss ich kein Psychologe sein. Aber jetzt fängst du an, dich zu vergleichen. Das geht in die Hosen. Vergleichen, auch das steht in der Bibel, ist der Untergang der Freude. Vergleich dich nicht mit den Menschen. Ich will nicht so werden wie meine Eltern. Ich habe mir das auch vorgenommen. Ich will nicht so werden wie mein Vater. Mein Vater hat gesoffen, also war für mich klar, du darfst nicht trinken. Mein Vater hat nicht gearbeitet, also war mir klar, ich muss viel arbeiten. Und dann hat er diese Sätze über mich ausgesprochen. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Verhängnisvoll. Mit 52 Jahren merke ich immer noch die Macht dieser Sätze. Aus du bist, wird eines Tages ich bin. Und wie oft schon habe ich die Männer gefragt, hast du deinem Kind schon gesagt, wie sehr du es liebst? Ach, das weiß es doch. Ich frage immer nach, sage, hast du es schon gesagt? Ah, das zeige ich doch meinen Kindern. Ich frage so lange nach, das habe ich von Jesus gelernt. Gott fragt immer Dinge, obwohl er alles weiß. Der Allwissende fragt den Adam, wo bist du? Den Kain hat er gefragt, wo ist dein Bruder Abel? Der hat doch ganz genau gewusst, dass er ihn verscharrt und versteckt hat. Und dann ist er pampig geworden, der Kain. Und seitdem weiß ich, dass wenn Menschen, die frech zu mir sind und pampig, die haben nur was versteckt. Die haben nur was vergraben. Manchmal hat Jesus die Kranken gefragt, was kann ich für dich tun? Damit sie das aussprechen, um was es wirklich geht. Einer hat mal zu ihm gesagt, Herr, ich habe keinen Menschen. Wenn du keinen Menschen hast, dann sprich es aus. Wenn du traurig bist, dann sprich es aus. Dann sprich es aus. Deshalb spreche ich die Dinge aus, weil sie frei machen. Und manchmal frage ich die Väter dann, ja, hast du deinem Sohn gesagt, dass du ihn liebst oder deinem Mädel? Ja, ich habe es früher auch nicht gehört. Hast du es schon gesagt? Nein. Sprech diese Dinge aus. Triff heute eine Entscheidung, die Liebe auszusprechen. So viele Menschen haben mir an den Abgründen ihres Lebens gesagt, ich habe es nie gehört. Nie. Meine Eltern haben mir nie Liebe ausgesprochen. Ich wusste, dass sie mich lieben, sagen manche, aber gesagt haben sie es nie. Oh, was haben wir über die Corona-Pandemie gesprochen? Die Ziehung der Corona-Zahlen von morgens bis abends. Wir haben eingeteilt in Gut und Böse, darüber haben wir auch gesprochen. Wir reden über das Wetter rauf und runter, über Fußball, über WM, über Katar, keine Ahnung. Aber ich habe dich lieb. Da haben wir die Hosen voll. Und ich frage mich immer, wenn wir Christen keine Liebe aussprechen können, da wir doch an den Gott der Liebe glauben, ja, wer dann? Also wenn wir nicht über Liebe reden können, dann, das ist ungefähr so, wenn der Bademeister, der Rettungsschwimmer eine Wasserallergie hat. Wie soll das gehen? Sprech die Dinge aus. Und jetzt schlage ich die Brücke wieder zu dem Pastor, wo ich damals diesen Männertag hatte. Jesus! Wenn du Jesus in deinem Leben hast, geht's steil bergauf. Dann war ich auf der Bühne und habe den Leuten aus meinem Herzen berichtet. Viele der Männer haben geweint. Danach war Mittagessen und Kaffee und der Pastor fragt mich, hast du Zeit mit mir zu reden? Sag ich, sehr gerne. Aber so, dass uns niemand hört. Sag ich, ja, gerne. Ja, was ist denn los? Und dann sagt er, ich bin am Tiefpunkt meines Lebens. Sag du warst doch vorhin auf der Bühne und Jesus hier und Jesus da und alles ist Juhu und Falara. Das war der Pastor. Mir geht's schlecht. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist, wenn man vor einer Gemeinde jede Woche steht und den Leuten unter der Woche begegnet. Ich bin ja nur einmal da und komme vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später wieder. Aber ich glaube, die Wahrheit macht frei. Und eine Gemeinde, die dich liebt und schätzt, da kannst du ehrlich sein. Und nur die Tatsache, dass wir Gott haben, bedeutet doch nicht, dass alles gelingt. Und ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, wenn wir die Dinge aussprechen, so wie sie sind. Und so möchte ich auch euch sagen, die Spuren der Zeit der letzten zwei, drei Jahre gingen auch mir nicht spurlos vorüber. Ich komme in Schulen rein, ich sehe Kinder, die, ich habe Anrufe der letzten zwei, drei Jahre gehabt von Eltern, die mir von ihren Kindern berichten. Ich weiß nicht mehr, wohin mit den Kleinen. Ich weiß nicht mehr. Ich war vor kurzem in einer Klinik und durfte da einen Vortrag halten zur Teamaufbauung. Die Leute haben gesagt, wir kommen nicht mehr miteinander klar. Es ist was passiert in den zwei, drei Jahren. Tja, und ich möchte euch sagen, in der Bibel steht, Jesus hat gesagt, ihr sollt eins sein. Bleibt zusammen, egal ob einer geimpft ist oder nicht, bleibt zusammen. Egal was einer für eine Partei wählt, egal was einer schreit, Bleibt zusammen. Bleibt eins. Bleib eins. Und eine Bitte habe ich an euch, wenn euch an meinem Vortrag irgendwas stört. Geh nicht zum Egon oder zum Pastor und schick mir bitte keine E-Mail. Gell? Ich kann mit diesem Blödsinn nichts anfangen. Was ist passiert in dieser Welt, dass wir uns über Menschen erheben und sie quälen? Ja? Hinter jedem Bildschirm sitzt ein Mensch. Euch Jungen möchte ich sagen, ich komme in viele Firmen rein, die zukünftigen Chefs von euch interessieren sich für eure Bewerbung meistens null. Null. Du kannst deine Bewerbung so schön schreiben, wie du willst. Sie wissen oft, das hast du gar nicht alleine gemacht. Wenn die etwas von euch wissen wollen, dann schauen die mal auf Instagram rauf und auf Facebook. Sie sehen eure Kommentare, in welchen Gruppen du dich herumtreibst. Und dann werden sie eine Entscheidung treffen. Ist dieser Mensch teamfähig oder nicht? Können wir den in unserer Firma gebrauchen oder nicht? Ist es ein Quertreiber? Eine Dame, die lästert? Können wir nicht brauchen. Und somit kommt auch dort das Böse, was du dort aussendest, es kommt zu dir zurück. Und deshalb, was von uns kommen soll, ist Liebe. Es ist Liebe. Lasst uns auch im Internet Spuren von Liebe hinterlassen. Wenn mein Vater früher besoffen heimkam, musste er meistens 8-9 Stufen bis zur Haustür hochgehen. Wann immer ich die Gelegenheit hatte, habe ich von diesem mittelalterlichen Fenster heraus in dieser Bruchbude, wo die Dachplatten eingefallen sind, wo alles voller Schimmel war, wo es keine Dusche, kein Badezimmer gab, da habe ich zum Fenster rausgeschaut und habe meine Augen genau in die Augen meines Vaters, ja, auf die Augen meines Vaters gerichtet. Und dann wusste ich, wie der Tag weitergeht. Und wenn ich mir unsicher war, habe ich gewartet, bis er mit meiner Mama im Wohnzimmer gesprochen hat. Am Klang der Stimme und beim Blick in seine Augen wusste ich immer, wie ich dran bin. Und was machen wir? Online-Petition. Wir knallen sämtlichen Lehrern regelmäßige E-Mails hin, was sie wieder falsch gemacht haben. Ich kann mit diesem Kram nichts anfangen. Ich bin voll mit diesem Müll. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Wenn du mir was zu sagen hast, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir. Ich möchte sehen, aus welchem Holz du bist. Ich möchte in deine Augen schauen. Und ich möchte den Klang deiner Stimme hören. Macht es mit jedem Menschen auf dieser Welt. Habt Tischgemeinschaft. Redet miteinander. Wisst ihr, wir sind traurig drüber, was... Ja. Wir sind traurig, dass in der Welt so viel geschossen wird. Denkt ihr, unsere Schießereien im Internet sind besser? Nur weil man keine sichtbaren Wunden sieht? Du sollst Böses nicht mit Bösem vergelten. Und einer achtet den anderen höher als sich selber. Und denkt dran, hinter jedem Bildschirm sitzt ein Mensch. Ein Mensch, der von Gott geliebt ist. Und deine Aufgabe ist es, diese Menschen zu lieben. Mein Papa, der hat mich zu meinem 8., 9. Geburtstag angespuckt. Es war mein Geburtstagsgeschenk. Mit 18 habe ich das Haus verlassen. Ich habe ihm noch gesagt, wenn du mir noch ein einziges Mal wehtust, dann gehe ich. Übersetzt bedeutet das, ich würde so gern bleiben, weil ich dich lieb habe, Papa. Aber bevor hier eine Katastrophe passiert, muss ich gehen. Und dann war ich draußen in der Welt, ich musste Kampfsport machen, Sicherheitsdienst. 1994 bin ich Vater geworden, das Baumhaus habe ich nie gebaut, den Drachen habe ich auch nicht steigen lassen. Weinen hat mich mein Kind zum ersten Mal mit 13, 14 Jahren gesehen. Mein Sohn wollte nicht mehr leben. Seitdem keiner gezeigt, wie man mit Niederlagen, mit Schmerz umgeht. Ich war ein Besserwisser, der nicht da war. Für die Dinge, die mein Sohn gemacht hat, habe ich mich nicht interessiert, weil was interessieren mich seine Kinofilme und seine Spiele, die er hatte. Ich bin ein erwachsener Mann. Hab Interesse für das, was deine Kinder und Enkelkinder machen. Interessier dich dafür. Wenn deine Kinder es lieben, dann schau es dir an, was es ist. Lass es dir erklären. Nimm dir Zeit, die dir geschenkt wurde. Meinen Vater wollte ich immer verändern. Ich habe gesagt, hör auf zu saufen, mach das so. Und je mehr ich die Dinge gesagt habe, desto schlimmer ist es geworden. Selbst als ich immer wieder sagte, fang an zu beten, dann hat er Gott angeklagt und angeschrien. Mein Leben war ein Trümmerfeld, ein Scherbenhaufen. Aber wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's? Ja, passt schon, super. Eines Tages habe ich geträumt, mein Papa wäre gestorben. Da bin ich mit 37 Jahren in diese kleine Bude gegangen, in dieser Kneipe, im Gasthof zum Bärenwirt in Zimmer Nummer 5. Und habe das Unmögliche getan. Ich habe ihm gesagt, ich liebe dich, vergib du mir. Ich liebe dich, vergib du mir. Zu diesem Mann, der so viel geschrien und geschlagen und gedemütigt hat. Zu diesem Mann, der mich im Januar desselben Jahres noch angeschrien hat, deine alten blöden Weihnachtskekse kannst du selber fressen in Zukunft. Ich will nichts mehr von dir. Und heute weiß ich, was er mir mit diesem Geschrei sagen wollte. Er wollte mir sagen, ich war jedes Weihnachten allein. Ich wäre so gern bei dir gewesen, weil ich dich lieb habe. Aber ich habe diese Sprache nicht verstanden. Und ihm hat keiner beigebracht, diese Sprache zu sprechen. Also habe ich das gleich zum Anlass genommen, als ich zum zweiten Mal geheiratet habe, am 5. Mai 2007. Diesen Störenfried lade ich nicht ein. Aber meine Vatersehnsucht blieb. Als wir heirateten und eine Stadtrunde fuhren mit dem ganzen Konvoi, stand mein Vater am Wegesrand und ich schaute auf die andere Seite. Als meine Frau und ich die 100, 120 Gäste vorstellten, jeder mit Namensschild, da habe ich einen Namen nicht erwähnt, den Namen meines Papas. Und meine Vatersehnsucht hat mich fast erschlagen an diesem Tag. Bis ich zum Fenster rausschaute, da stand ein Mann am Fenster. Ich habe diese Geschichte vor einem halben Jahr in einem Buch niedergeschrieben und ich habe so geweint, dass ich den Monitor vom Bildschirm nicht mehr gesehen habe. Den Bildschirm nicht mehr gesehen vom Computer. Ich habe dann geschrieben, ich weiß, dass er beim Papa aller Papas ist. Das sind alle Störenfriede willkommen. Nur bei uns manchmal nicht. Wir suchen manchmal unseresgleichen. Und deshalb freut es mich heute zu hören, dass die Einsamen einen Platz bei euch kriegen und etwas zu essen. Einsamkeit ist übrigens die Todesursache Nummer 1 in dieser Welt. Da haben wir in den letzten 2-3 Jahren nochmal richtig Gas gegeben, dass auch ein bisschen mehr wird. Eines möchte ich euch auch noch sagen. Vielen Dank für Ihren Impuls. Sie haben die Dame da hinten in den Arm genommen. Eines werde ich immer tun, egal auch wenn ich alleine dastehe. Ich werde jeden Menschen in den Arm nehmen, egal was für eine Verordnung auf dieser Welt herrscht. Einen Menschen in den Arm nehmen ist ein Stück vom Himmel. Du bist angekommen. Du bist zu Hause. Ich war in vielen Gemeinden der letzten 2 Jahre drin. Und manchmal hat man mir verboten, die Menschen in den Arm zu nehmen. Sei es, kannst du gerne, habe ich gesagt. Schreib es auf die Liste. Gib mir einen Mengenrabatt. Heute werde ich 7 Leute in den Arm nehmen. Stinden stehen 7 Leute, habe ich mal gesagt, die werde ich alle in den Arm nehmen. Und wenn ich es hier nicht mache, dann mache ich es draußen. Irgendwo im Verborgenen. Aber wisst ihr, wie kostbar eine Umarmung ist? Da brauchst du nicht mehr viel sagen. Eine Umarmung, wissenschaftlich erwiesen, stärkt das Immunsystem. Verleiht dir Identität und gibt dir Sicherheit. Und man hat uns wirklich versucht einzureden, dass Abstand die neue Nähe ist. Ich bin mit Abstand groß geworden. Ich trage heute noch meine Schäden davon. Und Gott ist mächtig am Arbeiten an meinem Herzen. Wann immer ihr könnt, nehmt euch in den Arm. Vergesst eure Kinder, Enkelkinder nicht in den Arm zu nehmen. Und ihr Eltern, nehmt euch in den Arm vor euren Kindern. Mein Papa, als ich ihm sagte, dass ich ihn liebe und ich ihn um Verzeihung bitte, hat sich unser Leben verändert. Ich habe nie mehr ab diesem Tag gesagt, hör auf zu saufen, nie mehr. Die 2,5 Jahre, die wir hatten, hat er von alleine aufgehört zu trinken. Ich habe nie mehr gesagt, benimm dich anständig. Er versöhnte sich mit Menschen. Ich habe kein einziges Mal mehr gesagt, fang doch mal an zu beten, denn es kam der Abend, als er mich gefragt hatte, betest mit mir, mein Bub. Liebe, lieb das Schöne aus einem Menschen heraus. Philippus hat Jesus mal gefragt oder darum gebeten, zeige uns den Vater. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer dich und mich sieht, sieht den Vater. Wen sonst? Und ich wünsche uns eins, weil in der Bibel steht drin, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir endlich klug werden. Wenn man älter wird, kommt man auf immer mehr Beerdigungen. Und ich habe mir mal die Aufgabe gemacht, mal zu gucken, was auf den Schleifen draufsteht. Die sind sehr aussagekräftig. Die Top 3 der Schleifen, da steht drauf, in Dankbarkeit. Heute können wir dankbar sein. Wie wäre es eigentlich, dass er mal den Lehrerinnen und Lehrern eurer Kinder ein Dankeschön sagt? So ein Schächtelchen Merci. Dankeschön für das, was sie für unsere Kinder tun. Ein Danke der Gemeindeleitung. Viele denken, es ist selbstverständlich, ehrlich. Danke Gott, dass ich sehen kann, dass ich gehen kann. Heute wurde über ein Wunder gesprochen, dass Menschen geheilt wurden. Man könnte auch einfach mal dankbar sein, dass wir gesund sind. Wobei mir mal ein sterbendes 15-jähriges Mädchen gesagt hat, für die hat man auch gebetet. Die hat gesagt, gerade eben kam wieder ein Christ, der hat gesagt, er betet für mich, damit ich gesund werde. Wisst ihr, was die Maya gesagt hat? Die Christen nerven mich. Geh hin und sag ihnen, ich bin gesund. Ich habe Jesus in meinem Herzen. Dieses Kind ist gestorben am 18. März 2016. Nach 28 Operationen. Ich habe keine Antworten. Manchmal denken wir Christen, wir brauchen jetzt einen schlauen Spruch, einen Bibelvers, irgendwas. Nein, ich zumindest nicht. Ich kann nicht damit dienen. Manchmal habe ich keine Worte mehr. Ich habe vor 3 Jahren die Füße eines 5-jährigen todkranken Jungen gemassiert, wo die Gemeinde gebetet hat, dass er gesund wird, der kleine David. Er ist aber gestorben. Ich habe keine Antworten. Aber was ich tun kann, ist da zu sein. Einen Arm nehmen. Und weinen kann ich mittlerweile. Und mein Papa, den habe ich dann einmal in den Arm genommen, nach 2 Jahren Versöhnung. Da stand er bei mir an der Haustür mit seiner braunen Lederjacke. Da habe ich mir gedacht, so, und jetzt nehme ich den einfach mal in den Arm. Da habe ich ihn in den Arm genommen und mein Vater stand dann kurze Zeit so da, Jahrgang 41. Da sagte ich, Papa, du darfst mich auch in den Arm nehmen. Dann hat er einen Arm um mich herumgelegt, sage ich, und der andere Arm, ist der gelähmt? Da haben wir uns in den Arm genommen, zum ersten Mal. Wir kannten es nicht. Mein Vater hat mir erzählt, wie er aufgewachsen ist. Er wurde auch verprügelt von seinem Vater. Und der Opa von seinem Vater. Und der Opa, der Papa meines Papas war im Krieg. Nachdem mein Vater 41 geboren wurde, musste der Opa in den Krieg ziehen und kam 1948 durch das Deutsche Rote Kreuz wieder zurück. Was kam zurück? Ein traumatisierter Mann. Der hat kein einziges Mal gesagt, ich hab dich lieb, ich bin stolz auf dich. Er hat geschlagen. Mein Opa ist 88 gestorben. Ich glaube, er hat die Gefangenschaft nie verlassen. Ihr Lieben, wenn ich an die Schleifen denke, da sind noch 2 kostbare Aussprüche drin. Ruhe in Frieden steht da drauf. Ich hab das bis heute nicht verstanden. Mit 52 Jahren denke ich mir, Jetzt muss ich also sterben, um meinen Frieden zu haben. Versteht das nicht? Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so gescheit bin. Aber würde es nicht reichen, dich zu kennen? Wenn ich mit euch zur Schule gehe, habe ich doch hoffentlich meinen Frieden, oder? Wer so einen tollen Pastor hat, hat doch hoffentlich seinen Frieden hier. Egon, wer dich kennt, hat doch hoffentlich seinen Frieden. Wer dich als Nachbar hat, hat doch hoffentlich seinen Frieden. Und wer mit euch arbeitet oder studiert, der hat doch hoffentlich seinen Frieden. Du bist der Friede Gottes. Der lebt doch schon in unserem Herzen drin. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, hat Jesus gesagt. Ihr könnt nicht sagen, hier ist es oder da ist. Es ist inwendig in euch. Dann wisst ihr, was die Nummer 1 ist auf allen Schleifen? In Liebe. Da muss man es nochmal sagen. Es ist ja nicht so wichtig. Das reicht doch, wenn es der andere weiß. Sprecht es aus, wo immer ihr könnt. Ich habe mit 37 Jahren das meinen Eltern und meinen Geschwistern zum ersten Mal sagen können. So kaputt war ich. Und seit 15 Jahren bin ich jetzt endlich Sohn. Meine Vatersehnsucht ist gestillt. Seit 15 Jahren lerne ich den himmlischen Vater kennen. Davor wollte ich von diesem Vater da oben auch nichts wissen. Ja, immer Jesus. Was soll Vater sein? Was ist das? Kriegt er ein paar aufs Maul oder wie ist das? Was ist Vater? Er ist der Papa aller Papas. Und ich habe aber als Kind einen geistigen Vater gehabt, Onkel Heinz. Er kam aus Berlin mit Berliner Schnauze, hat 60 Jahre in Baden-Württemberg gewohnt und hat eh und je Berlinerisch gesprochen. Das tue ich mir nicht an, hat er gesagt. Mein Onkel Heinz war der intelligenteste Mensch auf der ganzen Welt. Er war Google und Wikipedia in einer Person. Ich hätte früher, solange Heinz lebte, brauche ich kein Google und Wikipedia, hat alles gewusst. Er hat mir Dame spielen, Mühle beigebracht, Schach beigebracht. Er hat mir Selbstverteidigung beigebracht. Aber eines hat er immer gesagt, es ist nicht wichtig, an was du glaubst. Hauptsache, du glaubst an etwas. Sei Ungele. Stell dir mal vor, du bist mit Tante Elfriede 60 Jahre verheiratet. Stell dir mal vor, du hättest irgendeine andere genommen. Hauptsache, du hast eine. Ah, nein, nein. Ich muss euch ganz kurz erzählen, wie Onkel Heinz und Tante Elfriede zusammenkamen. Meine Tante ist letztes Jahr gestorben. Meine Tante Elfriede ist mit 88 Jahren letztes Jahr am 30. September gestorben. Die hat mir von Jesus erzählt und wir haben auch im Sterben, als sie im Sterben war, miteinander gesungen. Übrigens, demenzkranke alte Menschen, die alten Lieder, näher mein Gott, nun danket alle Gott, großer Gott, wir loben dich. Das ist am Schluss alles da, ein Vater unser. Ich frage mich heute manchmal, die Kinder, die heute groß werden und diese Lieder nicht mehr kennen, was singen die eines Tages inmitten ihrer Demenz? Vergesst die alten Lieder nicht. Großer Gott, wir loben dich. Habe ich mal mit 300.000 Menschen gesungen. Großer Gott, was für ein, was wie gewaltig du. Auf jeden Fall, da gab es noch einen, der hieß Franz. Der hatte auch ein Auge auf Tante Elfriede. Und die gingen mal zu dritt ins Kino. Irgendwann mal in den Anfang der 50er. Und da hat mir meine Tante erzählt, dann ging dein Onkel Heinz, der Franz ging auf Toilette und der Heinz ging hinterher. Was hat mein Heinz gemacht? Der eine hatte groß müssen und der hat von außen die Toilettentür verbarrikadiert. Da kam er wieder zurück, da hat Tante Elfriede gefragt, wo ist denn der Franz? Dann hat mein Onkel gesagt, dem war schlecht. Der ist nach Hause gegangen. Und an diesem Tag kamen sie zusammen. Jetzt weiß ich nicht, ist es theologisch jetzt, wie ist es jetzt zu bewerten? Ja, daraus wurden 60 Jahre Ehe. Ja. Man weiß nie, was mit Franz wurde. Ja. Ja. Mein Onkel Heinz hat immer gesagt, du musst aufrecht durchs Leben gehen, ist das Wetter noch so trübe, immer hoch die Rübe. Er war ein Fels. Wenige Tage bevor er starb, es hat ihn immer so gefroren, da hat mich meine Tante angerufen und hat gesagt, dein Onkel ist gestürzt. Und ich raste in dieses kleine Häuslein, wo ich so oft Zuflucht fand, und mein Onkel saß aufrecht am Wohnzimmerboden. Ich sage, Onkel, was ist passiert? Er sagt, ich bin da drüben die Treppe runtergestürzt. Ich sage, was machst du jetzt hier? Das ist 10 Meter weg. Immer aufrecht, mein Junge. Immer aufrecht. Er war 82. Dann habe ich zu meiner Tante gesagt, ich muss einen Notarzt anrufen. Und ich hoffe, er verzeiht es mir im Himmel. Mein Onkel hatte sich eingenässt. So saß er am Boden aufrecht. Und ich habe meine Tränen vor ihm verborgen. Ich sage, Onkel, ich rufe jetzt einen Notarzt. Mach es, mein Junge, wenn du es für richtig findest. Der Notarzt kam, der Rettungssanitäter hat mir gesagt, Oberschenkelhalsbruch. Die alten Leute kommen oft nicht mehr zurück. Da mein Onkel mir ein Leben lang gesagt hat, es ist egal, an was man glaubt, habe ich gebetet für ihn. Und nachdem die Erstversorgung erledigt war, habe ich im Krankenhaus zu ihm gesagt, Onkel, weißt du noch, wir haben oft über Jesus gesprochen. Es ist eben nicht egal, wo wir die Schuld unseres Lebens hintragen. Jetzt wird es Zeit, Frieden zu machen. Frieden mit Gott. Am nächsten Tag habe ich ihm ein Kreuz gekauft, eine silberne Kette. Ich kam ins Krankenhaus und habe gesagt, Ongele, hast du mit dem Boss gesprochen? Er sagte, ja, der Oberarzt war eben hier. Sage ich, nicht mit dem Boss, noch höher. Und er strahlt mich an und sagt, heute Nacht habe ich Frieden mit Gott gemacht. Es hieß, es geht aufwärts mit ihm. Dann ging ich mit meiner Frau, mit meiner kleinen Tochter in die Klinik. Ich wollte mich von meinem Onkel verabschieden, Jahrgang 30. Einen Arm nehmen kannte er auch nicht. Er hat mir seit meines Lebens kein einziges Mal gesagt, dass er mich liebt. Kein einziges Mal. Und ich nehme seine Hand und drücke ihn, nehme ihn in den Arm am Bett. Und er flüstert mir zum ersten Mal in meinem Leben, und da war ich 42, ins Ohr, ich liebe dich. Ich schaute ihn an und sagte, Onkele, ich dich auch. Ich dich auch. Dann lief ich ums Bett rum, dieses Gestell, diese Krifte an dem Fußende, schaue ihn nochmal an und sage, pass auf dich auf in dieser Welt. Ich liebe dich. Sag ich, Onkele, ich dich auch. So sehr. Dann ging meine Frau raus, meine Tochter, und ich will die Tür schon hinter mir zumachen, und mein Papa und mein Onkel haben mich manchmal in liebevollen Stunden Miggi genannt. Und er rief Miggi. Und ich streckte meinen Kopf nochmal durch die Zimmertür rein. Lieb habe ich dich. Dann habe ich die Tür zugemacht. Am nächsten Tag kam der Anruf, er ist gestorben. Eines Tages wird wieder eine Tür aufgehen. Und ich bitte euch, erschlagt die Leute nicht mit Bibelversen. Erzähl nicht den ganzen Tag von Gott und von Jesus. Ich weiß, dass du es lieb meinst. Du treibst die Leute weg. Corrie ten Boom hat gesagt, die Welt da draußen liest keine Bibel. Sie liest dich und mich. Es ist die Liebe. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr die Liebe aussprechen könnt. Warte nicht bis morgen. Was kann daran schlimm sein? Ich weiß, wenn du heute Liebe aussprichst, die Leute schauen dich komisch an. Das ist nicht wichtig. Aber eines verspreche ich dir. Es ist Freiheit. Ich habe viele Leute, Trauernde erlebt, die mir gesagt haben, danke Micha, ich konnte noch die Liebe aussprechen. Das schenkt mir Freiheit. Ich wünsche euch, die einfachen Dinge im Leben zu tun. Vergesst nicht, das Baumhaus zu bauen. Es gibt viele Leute da draußen, die ertränken ihren Kram. Ich verstehe heute jeden Alkoholiker, jeden. Wie verletzt, wie traurig, wie schmerzhaft, wie zerbrochen muss es sein, um wegzulaufen und sich zu betäuben. Vielleicht sollte man einfach nur meinen Arm nehmen. Du bist es mir wert. Ich kenne Leute draußen, die müssen mit Spritzen und Tabletten Bodybuilding machen. Dahinter steckt immer eine Sehnsucht. Guck mal, könntet ihr mich nicht loben? Bin ich nicht ein toller Kerl? Arnold Schwarzenegger musste intensiv Bodybuilding machen, was viele nicht wissen. Er wurde von seinem Vater mit dem Gürtel verprügelt. Sylvester Stallone hat nur in Filmen mitgespielt, wo man ständig kämpft. Er musste als Kind viel kämpfen. Cristiano Ronaldo, sein Vater war Schwerstalkoholiker. Was treibt dich an in deinem Leben? Der junge Mann, der den Unfall verursachte vor 12 Jahren, sein Vater ging, als er 2 Jahre alt war. Er hat kein einziges Mal gehört, dass er ein toller Kerl ist. Er musste rasen, damit die Welt sagt, du bist ein toller Kerl. Und ich glaube, dass wenn wir die Liebe aussprechen, dass vieles Überzogene, Überdrehte, Krankhafte nicht mehr sein wird. Weil Liebe eine Umarmung bedeutet, so wie du bist, bist du angekommen. Und das Letzte, und dann beten wir zusammen, gell? Lena heißt du, gell? Lena oder Lea? Lea, mit der Lea habe ich ausgemacht, sie wird mich später begleiten. Und falls du irgendwann mal einen Triangler brauchst, dann bin ich da. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich bei einer Fachtagung von Psychiatern und Psychologen gesprochen. Und ich habe ja heute immer noch so Minderwertigkeitskomplexe, weil ich gucke immer, wer sitzt da drin, und dann kommt vielleicht doch noch wieder eine E-Mail. Wisst ihr, wie die Leute heute mir E-Mails schicken? Heute beginnt eine E-Mail so: Hallo Michael, ich weiß, du willst keine E-Mail, aber. Das brauche ich auch nicht. Ja? Auf jeden Fall, ich habe heute ein tolles Verhältnis mit meinem Sohn. Der hat mal gesagt zu mir, verzeiht mir, wenn es Psychologen oder Seelsorger sitzen, sagt er, Papa, vor denen, der ist heute 28, mein Sohn, sagt er, vor denen musst du keinen Schiss haben. Die meisten, die therapieren sich nur selber. Ja? Ja? Denen geht es auch nicht gut. Und dann war ich in Würzburg bei dieser Fachtagung, gell? Dann habe ich denen gesagt, sage ich, zum Glück habe ich gestern noch mit meinem Sohn gesprochen. Der hat mir gesagt, den meisten von euch geht es ja auch nicht gut. Ja? Ja, und dann war das Eis gebrochen. Ja? Und ich habe tatsächlich vor einigen Jahren einen Mann, den ich sehr schätze, kennengelernt, einen Psychologen. Und der hat mir ganz klar gesagt, sagte Micha, ich habe nur Psychologie studiert, um mich selber zu heilen. Ich habe eine völlig kaputte Vatergeschichte und habe Psychologie studiert und die Vaterwunde, diese Vatersehnsucht war immer noch nicht erledigt. Und da bin ich Christ geworden, hat er gesagt. Aber dann habe ich gedacht, ich muss Leistung bringen in der Gemeinschaft. Ich habe dann jedes Ehrenamt angenommen, bis ich Burnout hatte. Und ich habe mich schlecht gefühlt, wenn ich mal Nein gesagt habe. Und ich habe das Christsein auch nicht verstanden. Bis er in Israel war. Übrigens, im April gehe ich mit 50, 60 Männern nach Israel. Ich habe ja auch so Flyer da. Nur Männer. Ich war da schon 3 Mal. Wenn du nur mit Männern unterwegs bist und einer öffnet sein Herz und Gesundheit, dann bist du auf den Spuren von Jesus unterwegs. Unfassbar, unfassbar. Was da passiert. Also weil Lust und Interesse hat, mit uns nach Israel zu gehen. Bist du schon angemeldet, Egon, oder? Soll ich mit der Edith mal sprechen, oder? Ich rede mit der Finanzministerin heute noch. Ja. Ah, das wäre so schön, mit dir nach Israel zu gehen. Wisst ihr, ich habe jetzt nicht geplant, das zu sagen. Ich will dich auch nicht unter Druck setzen, aber das ist meine Freude. Wenn du mitgehst, das wäre mir echt eine Freude. Auf jeden Fall sagt der Mann, ich war in Israel und saß dann irgendwo abends in einem Café drin. Es war spät nachmittags und er beobachtet einen kleinen Jungen, circa 1 Jahr alt, der noch nicht richtig laufen konnte. Und es war heiß, hat er gesagt, und der kleine Junge hat nur eine Windel angehabt. Ich sage es auf Schwäbisch, verschissen. Kann man hier offen reden oder muss ich es umschreiben, oder? Ja, die haben gesagt, ich soll eine Stunde reden und die ist gleich zu Ende. Wenn ich das umschreibe, brauche ich ja nur länger. Ja. Aber auf jeden Fall, dann hat er den Kleinen so beobachtet, der ist einmal hingefallen, hat wieder 2, 3 Schritte gemacht, dann ist er wieder auf die Windel gefallen, da war hinten immer so ein Quadrat dann. Und sagt, dann ist was passiert. Dann kam sein Vater von der Arbeit. Und was dann passierte, da habe ich erkannt, wie Gott wirklich ist. Der Mann betritt durch das Gartentürle den Hof und der Kleine sieht seinen Papa. Und der Kleine springt auf mit der verschissenen Windel, fällt, steht wieder auf und rennt seinem Papa entgegen, fällt wieder. Der Vater nimmt ihn einfach so in seine Arme. Der hat nicht gesagt, du musst erst noch ein paar gute Taten vollbringen. Du musst erst dein Zimmer aufräumen und einen richtigen Schulabschluss und dich duschen gehen und eine frische Windel anziehen. Und da habe ich es verstanden, hat er gesagt. Wie schwer auch deine Schritte sind, wie sehr es auch in deinem Leben stinkt, all unsere Heimlichkeiten. Zu Gott kann ich so kommen, wie ich bin. Und das wünsche ich euch auch. In den Armen des Vaters wird diese Vatersehnsucht gestillt. Was kein Auge geschaut, kein Ohr gehört, was nie ein Menschenherz erfahren hat, das hat er denen bereitet, die den Papa aller Papas lieben. Ich würde ganz am Schluss beten und für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, noch ein paar Zeilen drüber verlieren und dann bin ich fertig. Manchmal werde ich gefragt, ist es nicht egal, an was man glaubt? Ist nicht alles dasselbe? Falls du auch so denkst, dann möchte ich dir heute sagen, wie meinem Onkel Heinz, es ist eben nicht egal. Mein Herr hat den Himmel verlassen. Er hat den Himmel verlassen, damit wir auf ewig nie verlassen sind. Arm und nackig im Dreck geboren, und arm und nackt, in völliger Einsamkeit, gestorben. Mein Gott hat Füße gewaschen, obwohl er wusste, sie laufen alle weg. Hände, die Sterne in den Himmel setzten und Planeten ihre Bahnen gab. Grubeln zwischen den staubigen Zehen seiner Freunde. Mein Gott hat den Leprakranken in den Arm genommen. Der Himmel ist gekommen. Mein Gott hat Frühstück gemacht für den einen, der ihn dreimal verleugnet hat und fragt ihn nach seiner Liebe. Mein Gott ist das Wasser des Lebens, der einst an einem Kreuz rief, mich dürstet. Danach, dass wir eins sind und dass wir einander lieben, wie er uns liebt. Mein Herr ist das Licht dieser Welt. Das Licht dieser Welt ist in Dunkelheit gestorben. Er ist der Odem des Lebens, welcher qualvoll an einem Kreuz erstickt. Es gibt keinen anderen Gott wie ihn. Was für ein unfassbarer Gott. In ihm wird die Liebe des Vaters sichtbar. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, du hast uns versprochen, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Du siehst unsere Herzen. Du siehst, wie es uns wirklich geht. Du siehst den Grund unseres Herzens. Und deshalb bitten wir dich für uns und für die Menschen, die zu uns gehören, begegne unserem Herzen. Wir sind klein, mach du unser Herz rein. Soll niemand drin wohnen, denn du allein. Segne bitte unseren Mund, damit wir die Liebe aussprechen. Euren Ehemännern, euren Frauen, euren Geschwistern, euren Eltern, euren Kindern. Und es ist nicht wichtig, was zurückkommt, nur was du gibst. Lasst uns Worte des Friedens in diese Welt hinaustragen. Worte der Ermutigung, lasst uns wieder loben. Nicht nach dem Motto, wer nicht schimpft, ist schon Lob genug. Nein, ermutigt einander jeden Tag und habt Worte des Dankes und des Trostes. Und Herr, segne unsere Hände und Arme, dass wir Geborgenheit schenken. Dass wir uns einen Arm nehmen können, dass der Himmel sichtbar und spürbar wird. Und Herr, segne unsere Füße, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Es segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Fußpfleger, der je die Welt betreten hat, genialster Frühstückszubereiter, wunderbarster Inarmnehmer, Kardiologe aller Kardiologen, Freund aller Menschen. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch bittet und ermahnt, eins zu sein, der euch tröstet und der euch die Gewissheit gibt, was immer auch kommt und wo immer du bist. Jesus, Papa ist immer da und du bist geliebt. Amen. Wer mehr von uns hören möchte, es gibt einen YouTube-Kanal von uns, weil meine Tochter hat vor 3 Jahren gesagt, Papa, jetzt wird es Zeit, dass du mit der Zeit gehst und ein bisschen cooler wirst. Und dann hat sie mir geholfen, diesen Kanal einzurichten. Da gibt es viele Vorträge von, nicht nur von mir, sondern von anderen Menschen auch. Es gibt Menschen, die gehen nicht in den Gottesdienst. Es gibt Menschen, die sind gerne für sich alleine, weil sie oft verletzt wurden. Dann bringen wir ihnen das Wort nach Hause. In diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung, ja, und ich hoffe, dass eure Vatersehnsucht ein Stück weit gestillt ist oder vollkommen sogar. Ciao.